Einfach glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Diese Folge ist für mich eine ganz, ganz besondere Folge, denn sie erscheint wenige Tage, nachdem ich das erste Mal nach Israel reise. Und damit herzlich willkommen zu Einfach Glauben. Es ist in der Tat so, 2 Tage nachdem diese Podcast-Folge erscheint, werde ich mich auf den Weg machen und nach Israel reisen. Es sind im Moment sehr, ich würde mal sagen, angespannte Momente und Augenblicke, in denen wir uns befinden rund um Israel. Denn nach einem, ja, will man es Waffenstillstand oder dergleichen nennen, haben nun wieder Kämpfe begonnen im Gazastreifen. Auch von Syrien her ist die Lage sehr angespannt. Hisbollah im Norden gibt nie Ruhe. Also ich bin gespannt, wie die Reise wird. Ich freue mich riesig. Eigentlich wollten wir als Familie letztes Jahr nach Israel, aber das hatte sich zerschlagen. Und so hat mich im Januar diesen Jahres Tobias Teichen, Pastor vom ISF München, gefragt, ob ich mit möchte auf eine Leiter- und Pastorenreise nach Israel. Was für eine Frage. Natürlich. Wir werden eine Rundreise machen, werden verschiedene Orte in Israel besuchen, unter anderem auch das Gelände vom Nova Festival, also das Gelände, auf das die Hamas-Terroristen am 7. Oktober 2023, ja, wie soll man sagen, so brutal vorgedrungen sind und hunderte Besucher von diesem Musikfestival ermordet und verschleppt haben. Wir werden aber auch andere Orte besuchen und vielleicht wird es eine Podcast-Folge geben. In irgendeiner Weise wird es davon sicherlich auch öffentlichen Rückblick geben oder so, falls es dich interessiert. Ich freue mich auf jeden Fall mega, denn für mich ist es in einer Phase oder in einer Zeit auch meines Lebens, meines Glaubens, meines Schaffens, wo ich für mich behaupten würde, dass ich noch nie so intensiv eine Verbindung mit Israel und dem jüdischen Leben, Glauben und der jüdischen Kultur hatte. Das kommt auch daher, aber nicht nur, dass ich seit dem 7. Oktober mich nochmal verstärkt damit beschäftigt habe, aber es natürlich auch schon davor tat. Und jetzt trägt diese Folge den Titel, warum ich nach Israel reise. Und im Prinzip habe ich dir ja schon die Antwort gegeben. Tobi Teichen hat mich gefragt, aber logischerweise ist das nicht die einzige Begründung, sondern ich will in dieser Podcast-Folge mit dir im Prinzip 2 Dinge tun. Ich will zum einen hinschauen, was ist so besonders an Israel und was gilt im Blick auf die Erwählung Israels? Ist die heute immer noch gültig oder ist diese Erwählung des jüdischen Volkes hinfällig? Was bedeutet das für uns als Christen? Und es ist sozusagen die Überleitung zum zweiten. Ich will in einem zweiten Teil mit dir anschauen, Mensch, was können wir denn ganz praktisch tun als Christen im Blick auf Israel, im Blick auf das jüdische Volk? Ich möchte das mit dir eigentlich in einem Dreischritt tun. Erstmal schauen wir ins Alte Testament und wir schauen die verschiedenen Bünde an, die Gott mit Israel hatte. Dann schauen wir ins Neue Testament in ein Kapitel vor allem, nämlich Römer 11. Und dann kommt der Teil, wo ich einfach mal drauf schaue, was bedeutet das für uns Christen heute. Weißt du, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin enttäuscht und entsetzt über das, was seit dem 7. Oktober 2023 in Deutschland passiert. Am 7. Oktober 2023, zur Erinnerung, da hat die Hamas, die Terrororganisation aus dem Gazastreifen, sage ich jetzt mal, das ist auch darüber hinaus, und es war auch nicht nur die Hamas, aber Hamas war federführend, würde ich sagen, hat ein Massaker in Israel angerichtet, dem über 1000 Menschen zum Opfer fielen, also ermordet wurden, und mehrere Geiseln, also verschleppt wurden, teilweise freigelassen wurden, teilweise gestorben sind in der Gefangenschaft, teilweise nun immer noch in der Gewalt der Hamas sind über 500 Tage. Im Gazastreifen sehr wahrscheinlich festgehalten werden. Und jetzt könnte man natürlich hoffen und meinen und glauben und wünschen, dass so eine Tat natürlich weltweit Entsetzen hervorgerufen hat und Menschen sich mit Israel und dem jüdischen Glauben, dem jüdischen Leben, mit Juden solidarisieren. Und soll ich dir was sagen? Genau das Gegenteil ist passiert. Und das finde ich so schlimm, wirklich so schlimm, so, so schlimm. Und jetzt habe ich den Blick auf Deutschland. Also weltweit ist das ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Und da könnte man auch hinschauen. Aber wenn wir nach Deutschland schauen, stellen wir fest, in den ersten Monaten, ich habe in einer anderen Podcast-Folge, habe ich das schon mal benannt, in den ersten Monaten nach dem 7. Oktober sind die antisemitischen Straftaten in Deutschland um das Dreifache gestiegen. Also wo man denkt, Mensch, eigentlich herrscht Solidarität mit einem Volk, das überfallen wird. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Und je nachdem, wie nah du mit diesem Thema bist, hast du das in den letzten Monaten oder auch im vergangenen Jahr verfolgt, was in Deutschland geschehen ist. Gerade aus dem linken Milieu, auch aus dem linken Bildungsmilieu, Hochschulmilieu, ist immer mehr Antisemitismus, also wirklich öffentlich zur Schau gestellt worden. Hochschulen wurden ja fast schon eingenommen von linksradikalen Gruppierungen mit antisemitischen, ja, wie soll man sagen, Anflügen oder antisemitischen Äußerungen. Das inzwischen ja verbotene rote Dreieck als Zeichen für die Hamas wurde an deutschen Universitäten an Wände gesprüht, geklebt, gemalt. Free Palestine hat man überall gehört, from the river to the sea. Palestine will be free, also vom Fluss bis zum Meer soll Palästina frei sein. Und mit dem Fluss ist der Jericho gemeint und mit dem See, mit dem Meer, das Mittelmeer, was bedeutet, Israel gibt es dann nicht mehr. Also dieser Spruch, ne, from the river to the sea, leugnet im Prinzip das Existenzrecht Israels. Und so gibt es in Deutschland Queer for Palestine, Bewegung, wo man sich fragt, Leute, in welcher Blase lebt ihr eigentlich? Also du kannst ja wirklich alles Mögliche sein, ja, aber ich meine, du kannst auch nicht Veganer für Schnitzel essen sein. Das funktioniert einfach nicht. Das haut einfach nicht hin. Denn schau mal, queere Menschen, die würden im Gaza-Streifen, soll ich sagen, die würden mit Sicherheit kein schönes Leben haben, um es mal sehr salopp zu sagen. Wo sie aber sich frei bewegen können, wäre in Israel. Israel ist bekannt dafür, dass es ein Land ist, das sehr, wie man heute so sagt, weltoffen, tolerant, aufgeschlossen ist, wo man aufgrund seiner sexuellen Orientierung vollkommen zu Recht nicht, wie soll man sagen, misshandelt, verfolgt, verurteilt, diskriminiert, diffamiert wird und so weiter. Was natürlich überhaupt nicht sein darf, das ist doch vollkommen klar. Kein Mensch darf aufgrund seiner sexuellen Orientierung in irgendeiner Weise Repressalien erfahren. Nun ist Israel, im Nahen Osten zumal, das einzige Land, wo das so ist. Die Hamas wiederum ist genau das Gegenteil. Und jetzt gibt es eine Gruppierung, die nennt sich, oder Gruppierung Haltung Queer for Palestine. Und ich denke mir, das haut doch überhaupt nicht hin, ja. Und so gibt es ganz, ganz viele Äußerungen in den letzten Monaten, wo ich sage, oder bei denen ich denke, das kann doch hinten und vorne nicht hinhauen, ja. Also da sind wir zum Beispiel für eine ganz offene, plurale Gesellschaft. Absolut, unbedingt. Meinungsfreiheit, Meinungsvielfalt. Jeder soll seine Meinung haben dürfen, solange sie eben niemanden diskriminiert oder gegen die Verfassung verstößt in unserem Land. Ist doch logisch. Darf doch jeder denken, sagen, was er will. So. Und jetzt gibt es dann aber an deutschen Hochschulen Bewegungen und aus dem linken Bildungsmilieu und auch aus dem linken Kulturmilieu Bewegungen, die Israel boykottieren wollen. Israel einen Apartheid-Staat nennen. Israel eine Kolonialmacht nennen. Das ging so weit, dass sogar eine evangelische Kirchengemeinde in Darmstadt einen antikolonialistischen Weihnachtsmarkt veranstaltet hat, letztes Jahr, 2024. Ich bin froh und dankbar, dass die Landeskirche, die zuständige Landeskirche und auch die Polizei, die Staatsanwaltschaft eingeschritten sind und alle möglichen und nötigen Konsequenzen gefolgt sind. Das ist richtig gut. Aber all das, bei dem wir so im Westen immer so stolz darauf sind, dass wir so liberal denken, das wird nun Israel abgesprochen und über Israel drüber gezogen, als ob Israel genau das Gegenteil wäre. Und ich denke mir, Leute, macht doch mal eure Augen auf. Also schaut doch mal in den Nahen Osten und schaut doch mal in die Länder drumherum. Also die nahen Länder und die weiteren Länder, Ägypten, Syrien, Iran, Jordanien, Jemen, ja, wenn man so weit geht, Schaut doch mal an, was ist dort, was geschieht dort, wer herrscht dort? Ja, Syrien ist gerade in den letzten Monaten ja immer mehr in den Medien. Iran wissen wir, wie dort regiert wird. Jordanien, Ägypten kommen hinzu. Also es gibt auch mit Israel wirklich gut stehende Länder, wenige, aber es gibt sie. Und bei all dem denke ich, Mensch, welche Rolle spielen wir als Christen? So, jetzt fragst du dich, hey, bin ich hier eigentlich in einem Politik-Podcast inzwischen gelandet oder so? Nein, keine Sorge, bist du nicht. Mein Podcast heißt nach wie vor einfach glauben. Und ich möchte mit dir immer wieder in den Folgen Themen besprechen, die zeitrelevant sind, zeitgemäß sind, aber wo wir uns auch fragen, Mensch, was kann ich, was soll ich als Christ da eigentlich tun, glauben, denken? Und mir ist es ein ganz, ganz großes Herzensanliegen, dass wir als Christen eine gesunde, eine gute Haltung und Einstellung zu Israel und dem jüdischen Volk haben. Und darum soll es heute gehen. Und deswegen starten wir jetzt sozusagen den theologischen Part und gehen mal ins Alte Testament zurück. Denn im Alten Testament, da gibt es verschiedene Bünde, die Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat. Und jetzt kann man sich fragen, warum eigentlich? Also warum ausgerechnet Israel? Dazu lese ich dir mal aus 5. Mose 7 folgende Verse vor. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. Was wir in diesen Versen gleich mal sehen können, ist ganz am Anfang, nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer werdet als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Punkt, aus. Gott hat Israel geliebt. Das ist seine Selbstverpflichtung sozusagen, dass er sagt, ich habe Israel erwählt, weil ich es liebe. Wenn du verheiratet bist, wenn du in einer Beziehung bist, wenn dein Partner dich liebt, ja, dann kann er dir Dinge aufzählen, warum er dich liebt. Aber eigentlich sind es keine Dinge, warum er dich liebt, sondern das sind Dinge, die er gut an dir findet, ja, weil die dich attraktiv für ihn machen, aber warum, kann er eigentlich nicht beantworten. Also die Liebe ist da halt hingefallen. Ähnlich ist es bei Gott und Israel. Es gibt keine, in der Bibel, es gibt keine dogmatische Begründung, warum Gott sagt, aus den und den und den und den und den Gründen habe ich mich für Israel entschieden und gegen alle anderen Völker, sondern ich habe Israel einfach geliebt. Und dann schließt Gott mit Israel verschiedene Bünde. Der erste Bund ist mit Abraham. In 1. Mose 12, die ersten drei Verse, da sagt Gott zu Abraham, dass er aus seiner jetzigen Heimat gehen soll, in ein neues Land und dass Gott ihn zu einem großen Volk machen wird. Und dass Gott denjenigen segnet, der dich, Abraham, und dein Volk segnet und er wird verfluchen, wer dich, Abraham, und dein Volk verflucht. Und in dir, sagt er, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Dann geht die Reise weiter. Wir sind in 2. Mose 19, Vers 4 bis 6. Dort sind wir vom Kontext her mit dem Volk Israel in der Wüste, nachdem es aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit wurde. Und dort in 2. Mose 19, Vers 4 bis 6, das sagt Gott: Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Also hat Gott zu Mose gesagt, aber das eben soll er dann dem Volk sagen. Also das heißt, Gott bekräftigt den Bund, den er mit Israel, mit dem jüdischen Volk hat. Er bekräftigt diesen Bund und er hebt ihn nicht auf. Auch nicht durch die Schmach der Knechtschaft des Volkes in Ägypten. Und dann gibt es eine sehr, sehr interessante Stelle, also eine prophetische, auf die Zukunft hinweisende Stelle. Und zwar finden wir die beim Propheten Jeremia. Jeremia 31, die Verse 31 bis 33. Dort steht: Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr. Es kommt die Zeit, spricht der Herr. Da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen, nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, ein Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Also er sagt, es soll einen neuen Bund geben und der ist nicht so wie der Bund, den er schon hatte, nach Ägypten eben, was wir gerade eben gelesen haben, denn das Volk hat diesen Bund immer wieder gebrochen, hat immer wieder gegen Gott gesündigt, immer wieder gegen Gott rebelliert, sondern, heißt es dann weiter bei Jeremia 31, sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Das klingt in Offenbarung am Ende der Bibel ganz am Ende auch wieder an. Und ich werde ihr Gott bei ihnen wohnen und sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Das ist der neue Bund. Und jetzt, diese Folge erscheint ja in der Passionszeit, Fastenzeit. Jetzt denken wir uns mal ein paar Jahre vor, also von Jeremia ein paar Jahre vor, von uns so Pi mal Daumen 2000 Jahre zurück. Wir befinden uns in Jerusalem. Jesus feiert mit seinen Jüngern das Passamahl. Das Mahl, das die Juden bis heute daran erinnert, dass Gott sie aus Ägypten befreit hat. Passa, Passover heißt es im Englischen, von dem Pessach, jüdischen Pessachfest und dem hebräischen Wort abgeleitet, heißt er vorüberziehen, der Todesengel, der vorüberzieht an den Israeliten und nur die Erstgeborenen der Ägypter getötet hat. Und dieses Fest Pessach oder Passa ist nicht immer zeitgleich mit Ostern, aber immer zu einer ähnlichen Zeit, läutet sozusagen unsere intensivsten Feiertage ein. Für uns ist es Gründonnerstag. An Gründonnerstag erinnern wir uns im Prinzip an das Passamahl. Denn aus diesem Passamahl, das Jesus mit seinen Jüngern vor seinem Tod feiert, wurde unser christliches Abendmahl. Und über dieses Passamahl oder dieses Abendmahl heißt es nun in Lukas 22, 17 bis 20 folgendermaßen: Jesus nahm den Kelch, dankte und sprach: Nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Das ist der neue Bund, den Jeremia schon im Alten Testament ankündigt. Dieser neue Bund, den bringt Jesus sozusagen beim Passamahl, im Abendmahl ins Leben sozusagen. Den ruft er ins Leben. Dieser neue Bund ist das Sterben und Auferstehen von Jesus als dem Messias, der im Alten Testament verheißen wurde. In Galater 3 schreibt Paulus dann zum neuen Bund: Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Das heißt, der neue Bund, der gilt nun Juden und er gilt Heiden. Und das ist deswegen so entscheidend, weil Jesus, oder anders gesagt, Gott hat einen Bund geschlossen. Mit wem? Nicht mit Christen, sondern mit Israel, mit dem jüdischen Volk. Und er hat diesen Bund immer wieder erneuert. Und dieser Bund, der galt zwischen Israel und Gott. Und jetzt will ich dir etwas vorwegnehmen, was ich nachher noch, wenn wir in Römer 11 reinschauen, sehen werden. Wenn Gott einen Bund hat mit Menschen, dann hält er diesen Bund. Dann kündigt er diesen Bund nicht auf. Auch wenn wir untreu sind, ist Gott treu. Denn wenn er das tun würde und einen Bund aufkündigt, dann könnten wir niemals wieder sicher sein, dass Gottes Gnade, Gottes Liebe, Gottes Güte, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Barmherzigkeit noch heute in deinem und in meinem Leben gültig sind. Denn wir wissen ja nicht, ob Gott seinen Wille eventuell ändert. Tut er aber nicht. Dafür steht sein Bund. Und dieser Bund, dieser neue Bund, der nun besiegelt wird durch das Blut von Jesus, das er stellvertretend zu unserer Sühne am Kreuz vergießt, dieser neue Bund, der gilt nun nicht mehr nur Juden, sondern er gilt Juden und sogenannten Heiden. Also Menschen, die zum Glauben an Jesus kommen, aber nicht aus dem jüdischen Volk sind. Das ist komplett neu. Bisher hat Gott seinen Bund nur mit dem jüdischen Volk gehabt. Und selbst wenn wir die Apostelgeschichte anschauen, die Apostelgeschichte beschreibt ja zumindest in den ersten Kapiteln immer wieder, oder nicht immer wieder, sie beschreibt in den ersten Kapiteln das Leben der jüdisch-christlichen Gemeinde in Jerusalem. Das waren ja allesamt Juden-Christen. Das heißt Juden, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Und wir sehen dann in der Apostelgeschichte, in den ersten Kapitel vor allem, dass es immer wieder Menschen gibt, die zum Glauben an Jesus kommen. Und das sind größtenteils Juden, die zum Glauben kommen. Aber nun ist es wichtig, dass dieser neue Bund eben nicht nur Juden gilt, sondern auch Nicht-Juden. Es gab so ungefähr im Jahr 48, 49 das sogenannte Apostelkonzil. Dort trafen Vertreter der Judenchristen und der Heidenchristen aufeinander. Kann man nachlesen, Apostelgeschichte 15. Und es ist so, dass auf der Seite, also der große Wortführer auf Seite der Judenchristen war Petrus und der Wortführer auf Seite der Heidenchristen war Paulus. Und Heidenchristen nochmal heißt Christen oder Menschen, die Christen wurden, ohne dass sie jüdische Wurzeln haben. Und die Frage war natürlich für die ersten Christen, wie verhält sich das nun? Gilt nun die christliche Botschaft, die biblische Botschaft allen oder nur Juden oder wie verhält sich das? Und deswegen gab es das sogenannte Apostelkonzil, wo darüber diskutiert wurde, was machen wir jetzt? Predigen wir jetzt allen? Paulus tut es ja schon, er reist umher. Dann gibt es aber auch die jüdische Gemeinde oder die christliche Gemeinde, die aus den Judenchristen in Jerusalem entstanden ist, die stark Juden im Blick hat und dürfen jetzt alle dazu. Und eine ganz, ganz wichtige Stelle ist deswegen Galater 2, Vers 7 bis 9. Dort schreibt Paulus so ein bisschen rückblickend auch auf das, was er so alles erlebt hat und schreibt eben auch, er beschreibt eben auch dieses Apostelkonzil. Und die Frage, war das überhaupt okay, was Paulus da gemacht hat? Dass er zu Nicht-Juden gegangen ist, also zu Heiden. Sollte das ihm nicht verboten werden oder so? Galater 2, Vers 7 bis 9 steht und schreibt Paulus, im Gegenteil, da sie sahen, dass mir anvertraut war das Evangelium an die Heiden, so wie Petrus das Evangelium an die Juden, denn der in Petrus wirksam gewesen ist zum Apostelamt unter den Juden, der ist auch in mir wirksam gewesen unter den Heiden. Und da sie die Gnade erkannten, die mir gegeben war, gaben Jakobus und Petrus und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir, Paulus und Barnabas die rechte Hand und wurden mit uns eins, dass wir unter den Heiden, sie aber unter den Juden predigen sollten. Das heißt, die großen Anführer der damaligen Zeit des christlichen Glaubens, Paulus auf der einen Seite zusammen mit Barnabas und Petrus, Jakobus, Johannes auf der anderen Seite, gaben sich die rechte Hand und schmiedeten sozusagen den Vertrag oder die Vereinbarung, dass es vollkommen okay ist, also oder nicht nur vollkommen okay, sondern auf der einen Seite gibt es eben die, die den Juden von Jesus erzählen und es gibt die, die den Heiden von Jesus erzählen. Und das ist deswegen so wichtig, weil nun jeder, der an Jesus glaubt, in diesen Bund mit hineingenommen wird, den Gott mit seinem Volk schließt. Und deswegen ist so ein ganz entscheidendes Kapitel, nämlich Römer 11. Eigentlich müsste man Römer 9 bis 11 lesen, aber das wäre jetzt zu viel. Deswegen konzentrieren wir uns auf ein paar Verse in Römer 11. Denn dort schreibt Paulus nochmal, was das nun bedeutet. Im Blick auf im Blick auf die Erwählung des jüdischen Volkes und den Bund, den Gott mit dem jüdischen Volk, mit Israel, geschlossen hat. Obwohl ja offensichtlich ist, dass viele von Gott überhaupt nichts wissen wollen. Also lesen wir das ganze Alte Testament, ja, die Königszeit, die ganzen Propheten, davor schon die Richter. Immer wieder fällt ja das Volk vom Glauben ab und in der Wüste schon, nachdem sie befreit wurden in Ägypten. So, und jetzt schreibt Paulus in Römer 11, 1 und 2 folgendes. So frage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Denn ich bin auch ein Israelit vom Geschlecht Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Das ist so, so wichtig. Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Er hat sein Volk nicht verstoßen. Das ist deswegen nicht zu oft zu sagen oder zu betonen, weil es heute gibt es so eine sogenannte Ersatztheologie, nennt man das. Das bedeutet, dass es gibt Theologen, die sagen, dass sozusagen, weil das Volk Gottes, die Juden, immer wieder von Gott abgefallen sind, treten nun die Christen an deren Stelle, ersetzen sie. Deswegen Ersatztheologie. Christen ersetzen die Juden als Gottes Volk. Und das ist eine widerliche Irrlehre. Denn Gott hat sein Volk, die Juden, nicht verstoßen, schreibt Paulus gleich zu Beginn von Römer 11. Er hat sie nicht verstoßen. Sie werden nicht ersetzt von Christen. Er schreibt weiter in Vers 17 und 18 im Römer Brief Kapitel 11. Wenn aber nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden und du, der du ein wilder Ölzweig warst, in den Ölbaum eingepfropft worden bist und teilbekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, dass nicht du die Wurzel trägst, sondern die Wurzel trägt dich. Paulus vergleicht das Verhältnis von Juden und Christen mit dem Bild eines Ölbaums und er sagt, einige Zweige aus diesem Ölbaum sind ausgerissen. Das sind sozusagen die Juden, die abgefallen sind vom Glauben und in den Ölbaum eingepfropft, also richtig, nicht einfach nur so draufgesteckt, falls du den Film Dumm und Dümmer kennst. Da gibt es so eine ganz schlimme Szene, wo sie aus Versehen den Vogel, den kleinen Vogel von einem, ich glaube, blinden Jungen umbringen, so ein Wellensittich oder so, und ihn dann mit Taser wieder festkleben, den Kopf. Ja, also Jim Carrey Humor halt, ne? Also ja, muss man nicht mögen, aber so darfst du dir das nicht vorstellen, sondern einpfropfen heißt wirklich so, ist ja auch aus der, oh jetzt mache ich mich ganz, Botanik nennt man das wahrscheinlich, ne? Ein Verfahren, wo dieser Zweig dann eben nicht nur dran gesteckt wird, sondern so eingepfropft wird, dass er an dem Saft des, der Wurzel des Stammes eben teilhaben kann. Und so ist das Bild von uns Christen. Wir sind als Christen in den Ölbaum, in den Bund, den Gott mit dem jüdischen Volk hat, eingepfropft. Wir haben alle Segnungen, wir haben alle Teilhabe davon. Das ist nicht die Frage. Aber wir sind nicht ursprünglich, sondern wir sind dazugekommen. Ich sage immer so, das jüdische Volk, das ist unser großer Bruder. Und wir sind der kleine Bruder. Und wir dürfen es nicht umdrehen. Und dann gibt es in den Versen 25 bis 29, die sind für mich sehr entscheidend. Ich lese einfach mal. Römer 11, Vers 25 bis 29. Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis und Schwestern, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Wir machen hier mal kurz einen Break. Ich interpretiere das folgendermaßen. Ein Teil der Juden, des jüdischen Volkes, des von Gott auserwählten Volkes, ist verstockt, das heißt, will von Gott nichts wissen, so lange bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Also so lange, bis die Menge an Menschen zum Heil Jesus erkannt haben, wie Gott sagt, jetzt ist gut. Jetzt kommt Jesus wieder sozusagen. So lange ist das nur. Und dann, so geht es weiter, und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht in Jesaja 59, es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Im Blick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Das heißt für mich nichts anderes, als dass die Erwählung Israels und des jüdischen Volkes bis in alle Ewigkeit bestehen bleibt. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Diesen letzten Teilvers, das ist so ein Vers, der auch ganz beliebt ist, den man einander zuspricht oder auf eine Karte schreibt oder jemanden damit ermutigen will, wenn er gerade irgendwie durch ein dürres Tal geht oder dunkles Tal geht oder so, durch eine Dürre geht, so dass man sagt, Mensch, hey, Gott hat dir Gaben gegeben, Gott hat dir eine Berufung geschenkt, die gereuen ihn nicht, also die nimmt er nicht zurück. Das sagt er nicht, oh, das war ein Fehler, sondern hey, er steht ja bei, es kommen wieder bessere Zeiten. So, das mag alles sein und das stimmt ja auch alles. Es ist alles gut und schön, aber wir müssen auch das davor sehen. Wir dürfen nicht Bibelstellen einfach aus dem Kontext reißen nach dem Motto, ich vermag alles durch einen Bibelvers, den ich aus dem Kontext reiße, sondern im Blick auf das Evangelium, schreibt Paulus, sind sie zwar Feinde um euretwillen. Also klar, im Blick auf das Evangelium sind sie Feinde, heißt, sie erkennen Jesus nicht als den Messias an. Vollkommen klar. Aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte, um der Väter willen, weil Gott einen Bund geschlossen hat mit ihren Vätern, Abraham, Mose. Und das ist so wichtig. Die Berufung bleibt bestehen, denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Und das ist deswegen so wichtig, weil wir das doch für uns auch in Anspruch nehmen. Schau mal, es gab und gibt in deinem Leben sicherlich Momente, in denen du dankbar bist, dass dir andere Christen, Geschwister einen Bibelvers zusprechen. Und dieser Bibelvers dich ermutigen soll, dir Kraft geben soll. Ja, das ist cool, dass das geschieht. Aber das kann doch nur deswegen Kraft haben, weil dieses Wort heute noch gültig ist. Und wir können nicht das eine für gültig erklären und das andere nicht. Also wir können nicht sagen, dass zum Beispiel ein Bibelvers wie 2. Korinther 12, Vers 9, ganz beliebt, lass dir meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. So, diesen Vers oder Psalm 34, 19, der Herr ist nahe allen, die zerbrochenen Herzen sind. Das sagen wir uns gerne zu und nehmen in Anspruch, dass es heute noch gilt. Ja und Amen dazu. Aber dann können wir auf der anderen Seite nicht sagen, ja, Moment, aber die Erwählung Israels, die gilt nicht mehr. Denn in der Bibel steht genau das Gegenteil. In der Bibel steht, die Erwählung Israels und des jüdischen Volkes gilt heute immer noch. Und du kannst nicht das eine nehmen und das andere nicht aus der Bibel. Du kannst nicht die Bibel, also du kannst es machen, ja, viel Spaß damit, kannst du machen, aber es wird Gott nicht segnen. Und es ist vor allem auch nicht im Sinne Gottes, ja, und damit läufst du in die Irre. Machen kannst du, was du willst. Aber wir brauchen nicht meinen, dass Gott sich dann zu uns stellt. Und deswegen gilt die Erwählung Israels bis heute und des jüdischen Volkes. Und deswegen bin ich so, also ich komme zurück zum Anfang des Podcasts, deswegen bin ich manchmal so erschrocken, so ernüchtert. Wütend ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber über das, wie Christen sich heute verhalten und sich eben nicht an die Seite von Israel stellen, das finde ich schlimm. Und deswegen will ich dir zum Schluss dieses Podcastes so ein paar Gedanken mitgeben. Ja, was kann ich denn jetzt machen als Christ im 21. Jahrhundert heute, ja, rund um das jüdische Volk, rund um Israel? Das erste ist, kenne das Wort Gottes über Israel. Lies die Bibel. Grabe in der Bibel. Forsche in der Bibel. Suche in der Bibel. Nimm Begleitlektüre mit dazu. Und kenne, wisse, was das Wort Gottes über Israel sagt. Dass du nicht auch dastehst und sagst, ja klar, Israel ist verstoßen, die Christen haben jetzt den Platz von Israel eingenommen. Wenn du diese Ansicht hast, bist du der Bibel entgegen. Und das ist nie gut. Also, das ist das Wichtigste. Lies die Bibel, ist generell gut. Aber jetzt sind wir heute beim Thema Israel, deswegen lies die Bibel ganz speziell im Blick darauf, was es heißt, Israel heute im 21. Jahrhundert. Wie steht Israel? Wie steht das jüdische Volk? Das zweite ist, bete für Israel. Bete für Israel und bete für das jüdische Volk. Es gibt so, so viele Gebetsanliegen. Bete für Israel und für das jüdische Volk. Psalm 122, Vers 6 steht, wünscht Jerusalem Glück, es möge wohlgehen, die dich lieben. Das Dritte, was du tun solltest heute als Christ im Blick auf Israel, ist, informiere dich. Informiere dich. Also das Erste ist, du musst Bescheid wissen über Israel, über Gottes Wort über Israel. Das Zweite ist, bete für Israel. Das Dritte ist, informiere dich über Israel. Und jetzt kommt ein für mich, also, oder was heißt für mich? Es ist subjektiv, ich weiß, aber es ist mir ganz wichtig. Unsere großen Medien, und jetzt hör mir bitte gut zu, ich rede hier nicht von Lügenpresse und so, überhaupt nicht. Ich will dir nur sagen, dass unsere großen Leitmedien oftmals so schlecht über Israel berichten, und ich sage nicht antisemitisch, aber sie berichten so schlecht, dass es einem Antisemitismus den Boden bereiten kann. Also wenn zum Beispiel Israel Raketen abfeuert in den Gazastreifen oder in den Libanon, dann wird es immer groß beschrieben und geschrieben. Aber die Ursache, und dass es meistens eine Reaktion war, wird oftmals nicht genannt. Erst neulich wieder, Israel greift Krankenhaus mit Raketen an. Ja, was ein Bullshit. Wenn sich in diesem Krankenhaus bewusst ein Terrorist verbirgt, um dieses Krankenhaus als Schutzschild zu nehmen, dann ist es ja genau das, was die westlichen, oder was die Hamas, die Hezbollah, was die wollen, wie die westliche Welt über Israel denkt, dass Israel arme Länder, arme Menschen, Einrichtungen, Institutionen, die eigentlich gut sind, angreift. Aber das ist Quatsch, weil oftmals dahinter sich Terroristen, Waffenlager oder dergleichen verbirgt. Deswegen informier dich an Stellen, die anders berichten, die tiefer gehen. Ich finde zum Beispiel die Organisation Christen an der Seite Israels großartig. Da geht es jetzt auch um Politik, aber eben auch um unser Verhältnis von Christen und Israel. Oder Tom David Frey. Ich habe ihn dir schon öfters, glaube ich, empfohlen. Er ist ein freier Journalist, der ganz viel über den Nahen Osten berichtet. Sarah Maria Sander ist eine jüdische Schauspielerin und seit dem 7. Oktober 23 auch eine Aktivistin, die natürlich auch subjektiv, wie das jeder tut, berichtet. Aber du bekommst dadurch auch mal eine Stimme aus der jüdischen Community zu hören. Also, das Erste ist, lies die Bibel zum Thema Israel. Das Zweite ist, bete für Israel. Das Dritte ist, informier dich. Das Vierte ist, wehre dich gegen Antisemitismus. Ganz einfach. Mach deinen Mund auf. Wo auch immer du antisemitische Äußerungen, Tendenzen, Grundzüge oder was auch immer hörst, liest, siehst, sag was dagegen. Mach was dagegen. Schluck's nicht einfach nur. Und wenn du, und das meine ich jetzt ernst, und wenn du dich darüber bei deinem Ehepartner aufregst, dann redet ihr nämlich zu zweit schon mal drüber, und das kann auch nicht schaden. Dann schluckst du das nicht einfach nur, sondern dann sagst du, Mensch, da kann doch was nicht stimmen. Und klar, natürlich gehört dazu heute auch ein bisschen Mut und zu Zivilcourage. Absolut, natürlich, klar. Aber dann mach's auch öffentlich. Und öffentlich kann auch heißen, am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft, ja, wenn irgendein dummer Spruch kommt, antisemitischer Natur, mach deinen Mund auf und nimm das nicht einfach nur hin. Und wenn du sagst, okay, ich bin nicht so der mutige Typ, dann frag nach. Denn das hilft ganz oft schon, wenn einer so einen blöden Spruch bringt, dass du nachfragst und sagst, wie meinst du das? Oder glaubst du wirklich, dass die Juden an allem schuld sind? Oder. Kannst du ja fragen, je nach Situation. Und ich glaube, dass das schon sehr, sehr viel bringt. Und der letzte Gedanke ist, integriere Israel in deinen Glauben. Ich habe das viele Jahre nicht so gehandhabt. Mir war Israel, das jüdische Volk, wie soll ich sagen, ja, klar, zur Kenntnis genommen, aber das war's. Du musst kein Israel-Freak sein. Du musst jetzt nicht mit einer Kippa rumlaufen oder eine Israel-Fahne vor deinem Haus hissen oder den Sabbat feiern. Das musst du alles nicht machen. Das meine ich damit nicht. Aber integriere Israel und das jüdische Volk in deinen Glauben, heißt zumindest bete dafür, aber sei auch wachsam für jüdische Tradition oder sei aufmerksam für das, was wir aus dem jüdischen Glauben heraus empfangen haben. wie wir unsere christlichen Traditionen heute vielleicht leben und eigentlich dankbar sein können, dass sie aus dem Judentum entstanden sind. Alleine, ich meine, da bist du ein ganzes Leben mit beschäftigt, weil es da wahrscheinlich tausend schöne Facetten gibt. Ich habe es vorhin schon angesprochen, das Abendmahl. Wir feiern heute das Abendmahl. Wenn du jetzt Christ bist und, oder ist jetzt wahrscheinlich schwierig vorzustellen, aber wenn du jetzt in einem Gottesdienst wärst und noch nichts über das Christentum wüsstest, sorry, und dann wird Abendmahl gefeiert im Gottesdienst, dann feierst du das Abendmahl, findest es cool oder nicht cool oder wie auch immer, aber du wüsstest ja erstmal gar nicht, warum machen wir das? Und wenn du dem jetzt auf den Grund gehen würdest, dann würdest du so viele wirklich wunderschöne Facetten finden, vom Passamahl, Sedermahl, Abendmahl, was heißt das nun, welcher Kelch war das, in Klammern, das war der Kelch der Erlösung, den Jesus genommen hat, warum der Erlösung und was hat das mit seinem Kreuzestod zu tun, warum das Blut spielte doch auch eine Rolle beim Auszug aus Ägypten, das Passover, der Todesengel vorübergeht, das Blut, welches Blut, das Blut eines Lammes, Johannes 1, 29, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt und so weiter, verstehst du? Und es waren jetzt nur so ein paar wirre Gedanken, unvorbereitet, einfach so. Und schon merkst du, wow, krass. Der christliche Glaube hat so viele tiefe Wurzeln im jüdischen Glauben. Logischerweise ist er vollkommen klar, weil er in der jüdischen Kultur entstand und Jesus Jude war. Wir sind am Ende. Ich weiß, es war ein wilder Ritt. Was wollte ich heute? Ich wollte mit dir zum einen diesen Weg gehen, zu sagen, wir müssen als Christen an der Seite Israels stehen, unseres großen Bruders, nicht unseres kleinen, sondern unseres großen Bruders, weil wir nur eingepfropft sind. Das zweite war der Gedanke, dass Gott mit Israel immer schon Bünde geschlossen hat und diese Bünde bis heute Gültigkeit haben, bis in alle Ewigkeit Gültigkeit haben, weil Gott sie nicht auflöst. Und Ersatztheologie, die behauptet, dass Christen nun an die Seite Israels getreten sind, ist eine wilde und wirre Irrlehre. Und der dritte Gedanke, oder der zweite theologische sozusagen, ist Römer 11 nochmal gewesen, dass Gott seine Erwählung Israels eben nicht rückgängig gemacht hat, genauso wenig, wie er alle anderen biblischen Zusagen und Charaktereigenschaften rückgängig gemacht hat. Und zum Schluss habe ich dir eben nochmal so ein paar ganz konkrete Gedanken mitgeteilt, die ich wichtig finde. So, manche sagen sich vielleicht, oh, das habe ich schon mal gehört. Ja, stimmt, ich habe nämlich darüber gepredigt vor ein paar Wochen. Und im Prinzip ist die Grundlage dieses Podcastes oder dieser Podcast-Folge das Manuskript, oder beziehungsweise ich habe ja kein Manuskript, aber zumindest die Gedanken dieser Predigt gewesen, also kein schriftliches Manuskript, keine Sorge, ich bereite meine Predigten schon vor, aber ich schreibe sie nicht mehr, formuliere sie nicht aus, so deswegen, aber das Grundgerüst war eben genau das. Warum? Ja, weil ich keinen Bock hatte, was Neues zu machen. Nein, natürlich nicht, sondern weil es mir so wichtig ist. Mir ist es so, so wichtig. Mir ist es so wichtig, dass es nicht schadet, falls du die Predigt schon gehört hast, dass du das noch ein zweites Mal hörst. Vielleicht hast du die Predigt nicht gehört, dann hast du es heute das erste Mal gehört. Aber mir ist es einfach so wichtig, dass wir wirklich ein gutes und versöhntes Verhältnis zum jüdischen Volk und zu Israel haben. Und wie gesagt, wenn diese Folge rauskommt, werde ich 2 Tage später im Zug nach München sitzen, um dann am Tag darauf, also 3 Tage nachdem die Folge erscheint, im Flugzeug nach Israel zu sitzen. In der Hoffnung, dass die Reise stattfinden kann aufgrund der politischen Lage. Das ist noch nicht 100%, aber wir gehen alle sehr stark davon aus und ich freue mich riesig drauf. Ich freue mich riesig drauf, dort in Israel zu sein und ich bin mir sicher, dass es in irgendeiner Weise auch im Podcast dann mal seinen Platz hat. Vielleicht werde ich auch einen extra Podcast dazu machen, dass ich dort live irgendwas mache. Das wird wahrscheinlich schwierig werden, weil wir einfach ein toughes Programm auch haben, was ja auch gut ist und ich will es ja auch vor Ort aufsaugen und mitnehmen. Aber wer weiß, vielleicht gibt es auch ein paar O-Töne dann vor Ort. Das muss ich mal schauen, was möglich, was machbar ist. Ich ende meine Podcast-Folgen oft damit, dass ich dir etwas wünsche. Heute bin ich mal ehrlich, heute wünsche ich nicht etwas, sondern heute fordere ich etwas von dir. Ich fordere nämlich deine Solidarität mit Israel und dem jüdischen Volk. Und ich lege es dir ans Herz, ich weiß, ich kann es nicht fordern von dir. Aber ich möchte, dass du dir darüber Gedanken machst oder dass du diese Podcast-Folge als eine Ermutigung oder Erinnerung nimmst. Ja, stimmt. Ich stelle mich an die Seite Israels. Ich stelle mich an die Seite des jüdischen Volkes, des Volkes Gottes. Manchmal wird mir vorgeworfen, das habe ich schon mal gesagt, dass ich Dinge zu unterkomplex behandle. Ich denke dann immer, ah ja, kann man so sehen? Man kann es kompliziert machen, wenn man will. Aber schon Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Deswegen glaube ich, dass es nur eine Wahrheit gibt und das ist Jesus. Und deswegen glaube ich, dass wir nur durch den Glauben an Jesus gerettet werden. Und genauso glaube ich, oder ist es für mich eine Eindeutigkeit, dass wir als Christen an die Seite Israels uns stellen müssen, dass wir gar keine andere Wahl haben. Und eben das fordere ich in Anführungszeichen oder fordere dich dazu auf, dir vielleicht nochmal neue Gedanken darüber zu machen. Oder ich habe dich damit auch ermutigt, an der Seite Israels zu stehen. Das würde mich freuen. Auch wenn du diesen Podcast gut fandest und sagst, Mensch, das müssen auch oder sollten auch andere hören, dann leite ihn gerne weiter. Verlink ihn, stell ihn in deinen WhatsApp-Status oder Insta-Story, was auch immer für dich gut ist, um andere Menschen darauf aufmerksam zu machen. Das würde mich riesig freuen. Und natürlich würde es mich auch freuen, wenn wir dann das nächste Mal uns wieder hören bei Einfach Glauben in der nächsten Folge meines Podcasts. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute, vor allem gottesreichen Segen. Ciao. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info@david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.